Jetzt kommt die zweite, die wirklich große Zeitenwende. Der transatlantische Westen scheint passé und der große Verlierer dabei ist Deutschland. Für die Zukunft haben die Europäer nur zwei Optionen. Der transatlantische Westen, das ist in den zurückliegenden Wochen deutlich geworden, ist ein geopolitisches Auslaufmodell. Die Mächte auf beiden Seiten des Nordatlantiks können oder wollen sich nicht mehr aufeinander verlassen. Die USA gehen unter Donald Trump eigene Wege und sind davon überzeugt, auf die Europäer dabei nicht angewiesen zu sein. Und die Europäer ringen um eine geschlossene Antwort darauf und können sie vorerst nicht finden. Tatsächlich haben sie zwei Optionen. Ein eigenständiger politischer Akteur zu werden, der sich im Widerstand mit den größten Mächten behaupten kann, oder ein williger Befehlsempfänger der Vorgaben aus Washington oder Moskau zu werden. Das ist die zweite Zeitenwende nach der ersten, die mit dem russischen Großangriff auf die Ukraine erfolgte. Und es ist mit Sicherheit die größere und nachhaltigere der beiden Zeitenwenden. Sie war vorhersehbar, doch die kamen für die Europäer trotzdem überraschend. Dementsprechend konstatiert war und ist ihre Reaktion, vor allem in Deutschland. Wie und warum ist es dazu gekommen? Nach dem Fall der Berliner Mauer, dem Auseinanderbrechen des Warschauer Pakts und dem Ende der Sowjetunion herrschte die Auffassung, das Zeitalter der Imperien sei definitiv zu Ende. Die europäischen Kolonialimperien waren im Verlauf des 20. Jahrhunderts untergegangen und jetzt war auch die Sowjetunion als ein Sonderfall der imperialen Strukturen verschwunden. Die USA wurden nicht wirklich als Imperium angesehen, denn sie galten im Westen als Hüter der Freiheit. Das führte dazu, dass die imperialen Elemente in der Entstehungsphase der USA übersehen oder einer weit zurückliegenden Vergangenheit zugerechnet wurden. Nur am Rande war man sich bewusst, dass Imperium immer auch Ordnungsmächte waren und ihr Zusammenbruch ein Ordnungsdefizit hinterließ. Zumal nach 1990 eines im östlichen Teil Mitteleuropas. Die Osterweiterung der Europäischen Union und der NATO war ein Versuch, diesen Ordnungsdefizit zu beseitigen. Beides musste deswegen in aller Eile ins Werk gesetzt werden. Die inneren Strukturen der EU wurden für diese Erweiterung nicht verändert. Das war ein Fehler, der sich inzwischen rächt. Die neue geopolitische Leitidee war die regelbasierte Ordnung und sie würde, so die verbreitete Vorstellung, an die Stelle der machtbasierten Ordnung des Kalten Krieges treten. Nicht länger sollten Macht und Gewalt die Strukturen der Weltordnung bestimmen, sondern Regeln, an die sich alle halten müssen. Schiedsgerichte sollten Interessenkonflikte schichten und Übereinkommen finden, mit denen die Kontrahenten zufriedengestellt werden. Militärische Macht sollte aus dem Werkzeugkasten der internationalen Politik mit der Zeit gänzlich verschwinden. Allenfalls bei militärisch-humanitären Interventionen sollte sie noch zum Einsatz kommen. Aber nicht, um den Interventen Vorteile zu verschaffen, sondern um den Frieden in Bürgerkriegsgebieten wiederherzustellen. Militär als internationale Polizei. Und über all dem sollten die Vereinten Nationen wachen. Das war eine Ordnung ohne jene imperialen Garanten, die in der Vergangenheit für lange Friedenszeiten und weitreichende Friedensräume Namensgebung gewesen waren. Von der Pax Romana bis zur Pax Americana. Von Anfang an hätte stutzig machen müssen, dass die größten Mächte Russland, China, aber auch die USA zentrale Verträgen dieser regelbasierten Ordnung nicht beitraten. Sie blieben immer auf Distanz und wollten sich eben nicht binden lassen. Man hat sich das schön geredet. Die neue Weltordnung sei eben ein Work in Progress und selbstverständlich neben gäbe es Nachzügler, die noch von den Vorteilen der neuen Ordnung zu überzeugen sich es gelte, ja? Ein derartiges Vertrauen in den normativen Fortschritt der internationalen Beziehungen war vor allem in Deutschland verbreitet. Seit einem Jahrzehnt etwa beobachten wir stattdessen die Wiederkehr imperialen Denkens und Handelns. Putins Russland war dabei der Vorreiter von den Kriegen in Tschetschenien über Georgien bis zur Ukraine. In allen Fällen setzt Putin auf militärische Gewalt, mit der er imperiale Einflusszonen wiederherstellen konnte. Und das auch weiterhin will. Auch China entwickelt zunehmend Interesse an imperialen Einflussgebieten. Um sie herauszustellen, setzte er im Rahmen seiner neuen Seidenstraßenstrategie vor allem finanzielle Macht ein. Es initiierte in Ländern Zentral- und Südostasiens sowie im südlichen Afrika und auch in dem Rande Europas aus eigenen Mitteln vorfinanzierte Infrastrukturprojekte, die diese Länder dann nicht bezahlen konnten und deswegen in kleinen Tranchen abbezahlen müssen. So sind sie politisch mehr und mehr von China abhängig geworden. Präsident Xi Jinping erklärte dann, um die Mitte des 21. Jahrhunderts werde China die größte Macht der Erde sein. Also ein Imperium, das so den anderen Imperien den Ton angibt. Und die USA? Natürlich haben auch sie seit jeher auf Einflussgebiete geachtet. Diesen Einfluss haben sie entweder auf Softpower oder auf Sicherheitszusagen gestützt. Sie haben sich als ein Empire by Invitation präsentiert. Eine Macht, die niemanden zwingt, aber viele einlädt um sich sorgt. Das hat Donald Trump nun schlagartig beendet. Durch die Streichung der finanziellen Mittel von USAID, die vor allem den globalen Süden zugute kamen, und auch durch die schroffe Erklärung, die Europäer müssten sich von nun an alleine um ihre Sicherheit kümmern. Während seiner ersten Präsidentschaft hatte Trump diese Drohung noch konditioniert. Wenn die europäische NATO-Mitglieder nicht 2% ihres Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgeben würden, werde er den US-amerikanischen Schutzschirm gegen nukleare Erpressung und militärische Bedrohung einklappen und die Europäer sich selbst überlassen. Jetzt hat er ihn im Prinzip schon eingeklappt. Wenn man denn der sprachphilosophischen Beobachtung folgt, wonach Worte Taten sind. In geostrategischer Hinsicht gilt dies allemal, weil die Gegenseite solche Aussagen immer mithört und daran orientiert Entscheidungen trifft. Auf die NATO-Beistandsverpflichtung ist kein Verlass mehr. Die europäischen Schutzbefohlenen sind aus dem Schutzbereich der USA hinausgeworfen worden. Das betrifft alle Staaten in Europa gleichermaßen, die sich jetzt überlegen müssen, wie sie möglichst schnell einen eigenen Schutzschirm gegen nukleare Bedrohung aus Russland aufbauen. Genügt dafür ein leistungsstarkes Raketenabwehrsystem? Oder bedarf es dazu einer eigenen nuklearen Abschreckungsfähigkeit, einer, die sich auf alle EU-Staaten oder NATO-Mitglieder bezieht und auf die sich diese auch verlassen können? Diese Abschreckung wird aber nur glaubwürdig sein, wenn es einen Oberkommandierenden gibt, der Entscheidungen innerhalb kürzester Zeit zu treffen vermag. Damit es nicht langwieriger gemeinsamer Beratung bedarf, in denen eine kleine Minderheit diese Entscheidung aufhalten kann. Oder sie zumindest hinauszögert. Wie es auf dem Pariser Treffen Anfang der Woche der Fall war. Die Herstellung einer effektiven Verteidigungsfähigkeit Europas würde die EU von Grund auf verändern. Eines der NATO-Strukturprinzipien war und ist, dass der militärische Oberkommandierende immer ein US-General war. Die Europäer haben damit ihre Rivalität um die Führungsrolle per Outsourcing entschärft. Das wird in Zukunft nicht mehr möglich sein. Und das wiederum wird dazu zwingen, sich über diese Frage zu verständigen. Oder Europa wird zu einer vernachlässigbaren Größe im globalen Widerstreit der großen Mächte. Seit einiger Zeit lässt sich der wirtschaftlichen Macht nicht mehr die entscheidende Rolle als internationalen Ordnungsfaktor zusprechen. Sie bleibt dennoch wichtig, vor allem als Voraussetzung für den Aufbau und die Unterhaltung militärischer Macht. Bis die verantwortlichen Politiker das realisiert haben, wird es indes noch einige Zeit dauern. Der Verlierer der jüngsten Entwicklung ist vor allem Deutschland. Nicht nur, weil seine wirtschaftliche Macht nun nicht mehr über das Gewicht verfügt, das sie in der Vergangenheit hatten, sondern auch, weil die deutsche Politik bis zuletzt bedingungslos auf die transatlantischen Beziehungen gesetzt haben und den französischen Angeboten zu einer stärkeren Europäisierung der Sicherheitspolitik die kalte Schulter gezeigt hat. Mit dem Auftritt von J.D. Vance bei der Sicherheitskonferenz in München hat sich die europäische Führungsrolle, jedenfalls für die nächste Zeit, nach Frankreich verschoben. Das Problem ist, dass die französische Verschuldung politische Führung nur symbolisch erlaubt, aber nicht in operativer Hinsicht. Die nächste Bundesregierung wird erhebliche Anstrengungen unternehmen müssen, um eine deutsche Führungsrolle in Europa wiederherzustellen. Immerhin, Deutschland ist das einzige Land Europas, das von seinen Ressourcen her zur Führung in der Lage ist. Dazu braucht es freilich Verbündete, Frankreich und Polen vor allem, mit denen es in einer Reformprozess in Gang setzt, der eine Hierarchisierung der EU und mindestens zwei Typen von Mitgliedschaften zum Ziel hat. Solche mit größeren Pflichten und Rechten sowie solche mit reduzierten Pflichten und Rechten. Nur so kann die EU ein politischer Akteur im Widerstreit der großen imperial agierenden Mächte werden. Gelingt das nicht, werden die Europäer die Entscheidung der Großen hinnehmen müssen und den von ihnen vorgegebenen Regeln zu folgen haben. Ein Vorgeschmack auf das, was dann ständig der Fall sein wird, ist die aktuelle Entwicklung der Ukraine. In den Verhandlungen zwischen den USA und Russland, die an Jalta Anfang 1945 erinnern, als die drei prospektiven Siegermächte des Zweiten Weltkriegs die Grenze Europas neu gezogen haben. Grenzen, die dann bis 1989-90 bestanden hatten. Eine Vorstellung davon, wie diese Verhandlungen verlaufen könnten, bekommt man, wenn man die Doha-Verhandlungen mit den Taliban rekapituliert. Jene Verhandlungen also, die dann zum Abzug der westlichen Streitkräfte aus Afghanistan führten. Die USA verhandelten und die Europäer bekamen mitgeteilt, welches Ergebnis dabei herausgekommen war. Die heutigen russischen Vorstellungen von der Ordnung Europas sind von Putin hinreichend oft genug dargelegt worden. Ostmitteleuropa soll wieder eine russische Einflusszone werden und das restliche Europa kann unter deutsch-französischer Oberherrschaft stehen unter der Voraussetzung, dass sich die USA zuvor aus Europa zurückgezogen haben. Letzteres zeichnet sich inzwischen ab. Dieses deutsch-französisch dominierte Europa würde freilich von Russland abhängig sein, militärisch jederzeit erpressbar und wirtschaftlich an der Leine von russischen Rohstofflieferungen. Keine wirkliche autonome Macht, sondern eher ein Vasall Russlands. Im Prinzip hat Putin diese Vorstellung bereits im Jahre 2001 in seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag entwickelt. Und nur weil er dabei ein freundliches Gesicht gezeigt und Deutsch gesprochen hat, haben die meisten Abgeordneten das nicht mitbekommen und ihm lange Beifall geklatscht. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz von 2007 hat er das alles dann aber nochmal gesagt und dieses Mal mit einem bösen Gesicht. Da war man erschrocken, aber realisiert hat man das russische Projekt noch nicht. Die Europäer, die Deutsche voran, sind weiterhin davon ausgegangen, dass sich an den inzwischen entstandenen Konstellationen in Europa nichts Grundlegendes ändern würde. Doch dann begann Putin mit einem imperial-revisionistischen Agieren am Schwarzen Meer. Und jetzt hat Donald Trump den Rückzug der USA aus Europa in den politischen Horizont gestellt. Gleichzeitig verlangt der US-Präsident, dass die Europäer mit ausschließlich europäischen Truppen den zwischen ihm und Putin ausgehandelten Status der Ukraine zu schützen haben. Die Vasallen bekommen gesagt, was sie zu tun haben, und ihre Soldaten werden als Helotonenarmee eingesetzt. Freilich können die Gespräche zwischen Trump und Putin auch scheitern, weil die beiden zu keinem Übereinkommen kommen oder weil die Ukraine sich weigert, den von ihnen ausgehandelten Diktatfrieden zu akzeptieren und stattdessen darauf setzt, dass sie von den Europäern militärisch und wirtschaftlich und finanziell so nachhaltig unterstützt wird, dass sie den Krieg weiterführen können. Dann wird auch Trump sich entscheiden müssen, ob nicht auch er die Ukraine weiterhin unterstützen sollte. Immerhin könnte in den USA sonst der Eindruck entstehen, dass er, Donald Trump, der größte Verlierer der Kriegsbedingungsinitiative sei. Wenn eines sicher ist, dann das, dass er das nicht ertragen kann. Also wird er im Vorfeld Druck auf die Ukraine und die Länder Europas ausüben, um dafür zu sorgen, dass man dort das zwischen ihm und Putin ausgehandelte Ergebnis, wenn es denn zustande kommt, akzeptiert und sich beim Willen der beiden beugt. Damit wird dann die Rolle definiert, die Europa nach dem Willen von Trump und Putin auch in Zukunft zu spielen hat. Allenfalls die eines Payers, aber nicht die eines Players. Es gibt also gute Gründe für die Europäer, sich der Aufforderung Trumps, sie sollten in vorauseilenden Gehorsam schon einmal angeben, wie viele Soldaten mit welchen Fähigkeiten sie zwecks Militärsicherung der von Trump und Putin gezogenen neuen Grenzen der Ukraine bereitstellen können, nicht umstandslos zu fügen. Jedenfalls so lange, wie sie nicht mit am Verhandlungstisch sitzen. Der russische Außenminister Sergei Lavrov hat den freilich bereits eine Absage erteilt. Er will, dass die Verhandlungen über die Köpfe der Europäer und der Ukrainer hinweggeführt werden. Und natürlich verhandelt er sich unter Zweien leichter, als wenn vier Parteien am Tisch sitzen. Doch was sie aushandeln, wird immer ein Diktatfrieden sein. In einer multipolaren globalen Ordnung, in der neben den USA und Russland auch China und Indien eine zentrale Rolle spielen, ist es naheliegend, dass die Europäer sich bei diesen beiden Unterstützern sorgen. Eine große Rolle Chinas würde Trump sehr stören und auch für Putin würde sie ein Riesenproblem sein, weil er wirtschaftlich von China abhängig ist. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz hat der chinesische Außenminister durchblicken lassen, dass China an einer größeren Rolle bei der Ukraine-Verhandlung Interesse haben könnte. Dadurch würde die Verhandlungskonstellation schlagartig verändert werden. Und wenn sich auch noch Indien dafür interessieren ließe, ob es zulässig sei, Grenzen mit militärischer Gewalt zu verschieben, wäre Trumps Coup gescheitert. Eines ist dann freilich klar, dass es den transatlantischen Westen als politischen Akteur nicht mehr gibt und die Europäer sich den USA nicht länger verpflichtet fühlen, sondern geopolitisch eigene Wege gehen. In Deutschland werden all diejenigen dagegen sein, die immer noch davon reden, nichts werde so heiß gegessen, wie J.D. Vance es in München gekocht habe. Und die obendrein auf die guten Gespräche verweisen, die sie mit republikanischen Senatoren auf der Münchner Sicherheitskonferenz geführt hätten. Und sicherlich werden die Putin-Freunde in Deutschland, die jetzt obendrein noch Trump- und Musk-Freunde sind, darauf drängen, dass man sich dem Willen von Putin und Trump unter der Bedingung oder Beendigung des Krieges Willen beugen müsse. Ob die Europäer in den nächsten Wochen und Monaten aufrecht stehen und gehen oder sich beugen und in gebückter Haltung herumschleichen werden, wird über ihr weiteres politisches Schicksal entscheiden. Das, Ladies and Gentlemen, war ein Artikel aus der Zeit. Ein wichtiger Artikel, wie ich ihn finde, oder wie ich finde. Denn er beschreibt sehr, sehr gut und sehr genau, was hier los ist. Und es ist auch sehr, also wirklich, ich kann das nur sagen mit Blick auf die gestrigen Nachrichten. Die internationale Presse ist vollkommen überfordert von der Scheiße, die Donald Trump abzieht. Das, was gestern oder vorgestern in den Vereinigten Staaten von Amerika als Executive Order veranlasst wurde, findet international viel zu wenig Anklang. Die Leute sind damit beschäftigt, dem Faschisten Donald Trump dabei zuzuhören, wie er irgendwas von Diktatoren sagt, wie er irgendwas von Putin sagt oder wie er Zelensky findet. Der Typ hat eine Executive Order durchgebracht, die man auch ein Ermächtigungsgesetz nennen könnte. Und wenn gegen diese Executive Order nichts getan wird, dann hat der Präsident der Vereinigten Staaten und sein Generalbundesanwalt die alleinige Interpretationshoheit über alle Gesetze. Alle. Sämtliche unabhängige Behörden sind dann mit sofortiger Wirkung ihm unterstellt. Alle müssen seinem Meinungsprofil nacheifern. Und wenn sie das nicht tun, dann gibt es sie nicht mehr. 4 Wochen hat er gebraucht, um sich selbst zum König zu erklären. Unironisch. Und er ist noch 3 Jahre und 11 Monate im Amt, wenn das denn noch stimmt. Und er nicht auf Lebenszeit im Amt ist. Eine Information aus Österreich. Möglicherweise nun doch Koalition zwischen ÖVP und SPÖ. In Österreich könnte es Medienberichten zufolge nun doch zu einer Koalition zwischen der konservativen ÖVP und der sozialdemokratischen SPÖ kommen. Beide Seiten verhandeln seit einiger Zeit hinter verschlossenen Türen, hieß es. Dem Vernehmen nach gibt es bereits eine Einigung über den Haushalt. Vorgesehen sind laut den Berichten Milliardeneinsparungen in den nächsten 2 Jahren, um ein EU-Defizitverfahren zu vermeiden. ÖVP-Chef Stocker und der SPÖ-Vorsitzende Babler könnten bald mit Bundespräsident van der Bellen über die Lage beraten. Beide Parteien verfügen zusammen über eine Mehrheit von nur einer Stimme im Nationalrat. Um eine stabile Mehrheit zu sichern, steht einer Zusammenarbeit mit liberalen Neos und den Grünen in Sachfragen im Raum. Sowohl Neos wie die Grünen haben ihre Bereitschaft dazu signalisiert. Die rechte FPÖ unter ihrem Parteichef Kickl, der Gewinner der Wahl vor 4 Monaten, hofft dagegen auf Neuwahlen. Nach der Parlamentswahl im September waren erste Koalitionsgespräche zwischen ÖVP und SPÖ sowie mit den liberalen Neos gescheitert. Danach folgten Verhandlungen mit der rechtsextremen FPÖ und der ÖVP, die ebenfalls abgebrochen wurden. Also jetzt steht im Raum ÖVP und SPÖ. Ob es dann da eine neue Regierungsbildung gibt, I don't know. Wir werden sehen. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn ich was weiß. Weil die Zeitungen davon berichten. Nein, Oma Hildegard verliert ihr geliebtes Reihenhaus immer noch nicht wegen der Erbschaftssteuer. Mit erfundenen Schicksalen wollen Vermögende kurz vor der Wahl gegen höhere Steuern mobilisieren. Ihre Argumente sind so falsch wie ihre KI-generierten Bilder. Es sind keine einfachen Schicksale. Ein Bäcker, der um ein uraltes Familienrezept bangen muss. Das Café Birkenlaub, in dem nach dem Tod der Besitzerin keine Skatrunden für alte, einsame Menschen mehr stattfinden werden. Und dann ist da noch Bauer Klaus, schätzungsweise Anfang 30, der sich schon heute darum sorgt, wie er seine geliebte Kuh an seine Nachkommen vererben will. Schuld an der Misere dieser Menschen sind angeblich Steuern auf Erbe und Vermögen. Oh Gott. Jedenfalls, wenn es nach der neuen Kampagne Wir kommen zurecht geht. Kurz vor der Bundestagswahl versuchen damit mehrere Lobbyverbände noch eben höhere Steuern auf Erbschaften und eine Vermögenssteuer zu verhindern. Das wird derzeit zum Beispiel von den Grünen oder den Linken gefordert. Das Credo der Lobbyisten, zu denen etwa der Verein Die Familienunternehmer, alles in groß geschrieben übrigens, gehört, sind keine Familienunternehmer übrigens. Ich glaube, dass der Lobbyverein Familienunternehmer beinhaltet keinen einzigen Familienunternehmer. Wir kämen in Deutschland wunderbar ohne höhere Abgaben auf Vermögen zurecht. Und sollten sie doch eingeführt werden, dann würde das uns auch alle, die einfachen Leute von nebenan, treffen und arm machen. Ja, nee, tatsächlich nicht. Die Geschichten, die die Kampagnen erzählt, sind traurig. Tatsächlich könnten sie Mitleid erzeugen und zum Nachdenken anregen, wenn sie nur echt wäre. Doch da sind sie nicht. Die Menschen sind erfunden. Die Fotos von ihnen, ihrer Bäckerei und der Kuh wurden von der KI Grok des Nachrichtendienstes X generiert. Und die Annahme, dass Deutschland das Geld aus zusätzlichen Vermögenssteuern nicht bräuchte, ist ebenso fadenscheinig. Immerhin fehlt für den Bundeshaushalt in den kommenden Jahren sehr viel Geld. Allein für dieses Jahr 40 Milliarden Euro. Zumindest steht das im aktuellen Haushaltsplan, den noch Ex-Finanzminister Christian Lindner aufgestellt hatte. Selbst wenn die neue Regierung anders plant, die Kranken- und Pflegekassen sind unterfinanziert und an vielen Stellen gibt es höhere Finanzierungsbedarf. Bei der inneren Sicherheit zum Beispiel. Und dann ist da noch diese Schuldenbremse, die neue miese und damit auch wichtige Investitionen einschränkt. Woher also das Geld nehmen? Arbeit wird ja bereits hoch besteuert. Je nachdem, wie viel man verdient, sind es bis zu 45% Steuern auf das Bruttoeinkommen. Sozialabgaben kommen noch hinzu. Außerdem wirkt die Steuer auf Einkommen bereits progressiv, also nach Leistung. Wer mehr verdient, zahlt auch mehr. Bei Vermögen ist das eben nicht so. Wer nämlich sehr reich ist, arbeitet nicht mehr zwingend selbst, sondern bezieht sein Einkommen zumindest teilweise in Form von Mieten oder Kapitalerträgen auf Aktien. Oder aber, er oder sie lebt davon, sich Unternehmensgewinne ausschütten zu lassen. Dieses Einkommen wird anders als der monatliche Lohn nicht progressiv, sondern pauschal und prozentual deutlich niedriger besteuert als Gehalt aus Arbeit. Und weil Unternehmensgewinne zum Beispiel häufig im Unternehmen reinvestiert oder in Beteiligungsgesellschaften angespart werden, fällt hier meist, das ist wichtig, gar keine Kapitalertragssteuer an. Ja, ja, richtig gehört. Keine Steuer. Milliardäre kommen daher oft mit Steuersätzen von nur 25-30% auf ihre monatlichen Einnahmen davon. Eine Vermögenssteuer würde also, anders als von den Urhebern der Kampagne behauptet, richtig Geld einbringen. Allein durch sie könnte der Staat jährlich von fehlenden 40 bis etwa 30 Milliarden Euro einnehmen, schätzte das Netzwerk Steuergerechtigkeit. Tendenz steigend, solange die Reichen weiter reicher werden. Die größten deutschen Vermögen summieren sich laut der Reichenliste des Manager-Magazins 2001 noch auf 263 Milliarden Euro. Oh Gott, Alter. Also, das ist wichtig. Die größten deutschen Vermögen lagen 2001 bei 263 Milliarden Euro. 2023 sind es hingegen 720 Milliarden Euro. 130 Milliardäre leben 2024 in Deutschland. 9 mehr als im Jahr davor. Sie besitzen Villen, milliardenschwere Unternehmen, Yachten, Privatjets. Dass diese Reichen wegziehen und damit auch ihre Steuern in ein anderes Land zahlen, ist übrigens das am häufigst genannte Argument gegen die Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Mal abgesehen davon, dass auch vermögende Menschen ein soziales Umfeld haben, das sie nicht einfach so hinter sich lassen, ist die Steuerflucht teuer. Jetzt kommt mit, oh mein Gott. Kurzer Faktencheck. Jetzt wird's wild. Listen to this. Es wird immer wieder gesagt, das ist vollkommen eine Falschinformation. Also, würde zum Beispiel die BMW-Erbin Susanne Klatten, deren Vermögen aktuell laut dem US-Magazin Forbes auf 22,4 Milliarden Euro geschätzt wird, ihr Vermögen in ein anderes Land schaffen wollen, müssten sie 6,5 Milliarden Euro Steuern zahlen. Wegzugsteuer, Ladies and Gentlemen. Ja, ja. Die sollen mal wegziehen, LOLXD. Ist nicht. Das wären 30% ihres gesamten Vermögens. Die gehen nicht. Natürlich gehen die nicht. Weil die geben natürlich nicht 30% ihres Gesamtvermögens auf. Nur weil die eine 1% Vermögenssteuer bezahlen. Zum Beispiel. Oh. Und dann ist da Oma Hildegard. Noch so ein fiktives Beispiel aus der Kampagne. Sie hat ein Reihenhaus und einen wunderschönen Garten, so will es die Legende, den sie seit Jahren pflegt. Oma Hildegard möchte ihr Reihenhaus an ihre Enkel vererben. Und das scheint sich als problematisch herauszustellen. Jedenfalls blickt Oma Hildegard auf dem KI-generierten Bild äußerst traurig drein. Der nicht weiter beschriebene, aber wahrscheinliche Grund: Sie fürchtet wohl, ihre Enkel könnten sich die dafür anfallende Erbschaftssteuer nicht leisten. Und müssten das Haus samt Garten verkaufen. Nein! Nein! An dieser Stelle gute Nachrichten für Oma Hildegard und ihre Nachkommen. Für Enkel ist im Gesetz immerhin ein Freibetrag von 200.000 Euro pro Person vorgesehen. Das heißt, würden sie das Haus an zwei Enkel vererben, sind im Gesamtwert von 400.000 Euro komplett steuerfrei. Angenommen, Oma Hildegards Haus ist etwa 500.000 Euro wert, fielen auf 600.000 Euro davon noch Erbschaftssteuer an zu einem Satz von 15%, macht insgesamt 90.000 Euro. Das ist viel Geld, aber keine Summe, die Banken nicht verleihen würden und die nicht über einige Jahre zurückzahlen lassen. Also plant Oma Hildegard übrigens clever, könnte sie den Freibetrag durch Schenkungen auch öfter nutzen, nämlich einmal alle 10 Jahre. Und schon bleibt für ein millionenschweres Haus keine Erbschaftssteuer über. Und wisst ihr, ich wiederhole das ganz immer, wenn ihr zu eurem Steuerberater geht, weil ihr bei einem Steuerberater euch beraten lasst. Ne? Ich tue das ja auch, ne? Für mehrere Unternehmen und auch für mich selbst. Nach unterschiedlichem Steuerrecht, ne? Also viel auch für Deutschland, logischerweise, weil ich auch Leute in Deutschland betreue und wir Angestellte in Deutschland haben und so weiter und so fort. Dann fragt den mal, wie der die Erbschaftssteuer nennt. Die Erbschaftssteuer nennt der Steuerberater die dummen Leute Steuer. Denn nur dumme Leute zahlen die Erbschaftssteuer. Haha, hihi. Nur dumme Leute zahlen die Erbschaftssteuer. Trotzdem versuchen die Lobbyisten mit ihrer Kampagne Angst zu schüren. Angst davor, das wenige Vermögen, das man hat, zu verlieren oder nicht an die Kinder weitergeben zu können. Dabei werden die allermeisten, die Sorge davor haben, irgendwann mal Vermögensteuer zahlen zu müssen, vermutlich niemals in diese Verlegenheit kommen. Wenn auf Vermögen ab 100 Millionen Euro eine Mindeststeuer von 2% erhoben wird, so rechnet das Netzwerk Steuergerechtigkeit vor, legen die Einnahmen je nach Ausgestaltung der Steuer bei 11 bis 28 Milliarden Euro. Betroffen sind davon 5.000 Haushalte in ganz Deutschland. Also eine Vermögensteuer ab 100 Millionen Euro. Ladies and Gentlemen, ich sage das ganz transparent. Ich sage auch immer wieder, wie viel ich verdiene, wie meine Einkommen sind, wie mein Umsatz sind. Ich habe einen gigantischen Umsatz, ein gigantisches Einkommen. Ich werde niemals, nicht mal im Entferntesten in meinem gesamten Leben an diesen Betrag rankommen. Nie, nicht mal annähernd. Nicht mal ein bisschen, nicht mal ungefähr. Nicht mal einen Müh. Nicht mal einen Müh. Ich müsste dafür 100 Leben lang streamen und das mit meinen Einkommen machen. Jetzt könnt ihr sagen, ja, du scheiß Halori, streng dich mal an, ansonsten wird das nichts. Niemand wird das tun. Niemand baut solche Vermögen aus regulärer Arbeit auf. Niemand tut das. Niemand wird das mehr machen. Niemand baut solche Vermögen auf. Und ganz ehrlich, wenn man mich fragt, als jemand, der im Monat 50.000 Euro Umsatz macht, 20.000 Euro Personalkosten hat und zusätzliche Kosten mit einem Nettoeinkommen von 5.000 bis 10.000 Euro, was mir jeden Monat zur Verfügung steht. Ich sage, niemand sollte so viel Geld haben. Niemand. Niemand sollte hunderte Millionen haben. Und wenn die Linkspartei zum Beispiel davon spricht, Erbschaftssteuerbefreiung zu kürzen, dann meint sie nicht auf die Freibeträge für das Haus von Oma Hildegard im Wert von einer halben Million, sondern auf die Freibeträge für milliardenschwere Unternehmen. Hier nur ein Beispiel. Wer ein Unternehmen von den Eltern erbt und es mindestens 5 Jahre danach fortführt, wird großzügig verschont. Häufig fallen nur 15% des vererbten Vermögens Erbschaftssteuer ein. Teilweise ist es sogar vollständig steuerfrei. Milliardenschwere Unternehmen können also teilweise ohne einen einzigen Cent Erbschaftssteuer an die nächste Generation weitergegeben werden. Das gilt übrigens auch für landwirtschaftliche Betriebe. Dass die Kinder von Bauer Klaus die Kühe wegen der Erbschaftssteuer verkaufen müssen, ist also eher unwahrscheinlich. Könnte es also sein, dass genau jene, die diese Kampagne ins Leben gerufen haben, am stärksten von solchen Steuern betroffen werden und dass sie vielleicht nicht sonderlich viel mit Oma Hildegard oder Bauer Klaus, also den typischen Bürgern, gemein haben? Dazu müsste man einmal gucken, wer genau hinter der Kampagne steckt. Einmal ist das der Verband der deutschen Rauchtabakindustrie. Und der Verein der Familienunternehmer. Also die Rauchtabakindustrie und die Familienunternehmer. Schön. Toll. Der sich zwar als bürgerlicher Verband der deutschen Mittelstand bezeichnet, aber in Wahrheit vor allem Unternehmen mit Milliardenumsätzen wie BMW, Merck oder dem Heizungssteller Wissmann vertritt. Er steht auch hinter der Lobbygruppe Wirtschaftsforum der FDP, die unter anderem Parteispenden akquiriert. Mit ins Leben gerufen hat die Kampagne zudem der Verein der Familienbetriebe Land und Forst, der von Max Freiherr von Elferfeld geleitet wird. Elferfeld bewirtschaftet 1250 Hektar Land am Niederrhein. Auf seinem Grundstück gibt es eine Kapelle, eine Bibliothek. Er sprach sich schon 2019 in einem Interview mit der Bild-Zeitung mit Krawatte, ja, mit der Welt, gegen eine Vermögenssteuer aus. Der hat eine eigene Kirche auf seinem scheiß Kleinbauergrundstück mit 1250 Hektar. Klassischer Mittelständler. Dass die Lobbygruppen trotz ihren vieles Geldes unprofessionelle KI-Geschichten erzählen, ist schon fast Glück. Denn so lassen sich viele der falschen Anspielungen leicht enttarnen. Tatsächlich würden Menschen mit überschaubaren Vermögen, die sich aus Angst gegen eine Erbschaftssteuer und Vermögensteuer aussprechen, am Ende bloß sich selbst schaden und damit den Allerreichsten helfen. In Wahrheit entspricht eine solche Steuer endlich mal dem so oft gewünschten Leistungsprinzip. Wer mit Händen und Hirn arbeitet, soll weniger beitragen müssen. Und wer geerbt hat oder nur noch sein Geld arbeiten lässt, statt es selbst zu tun, soll mehr beitragen. Dann wären unsere Steuern im Schnitt für die meisten niedriger, statt wie jetzt für ein paar wenige viel zu niedrig. Eine indirekte Wahlempfehlung liefert die Kampagne übrigens gleich mit. Na, welche Partei soll gewählt werden? Während vermeintlich unabhängige Kritiker die Wahlprogramme der anderen Parteien auseinandernehmen, kommen die Steuerideen der FDP relativ gut weg. Einziger Kritikpunkt? Auch sie fordern nicht den Sinn von Substanzsteuern, also allen Steuern auf Vermögen, grundsätzlich mal zu prüfen. Sie könnten also ruhig noch etwas mehr für Reiche tun. Bei der nächsten Legislaturperiode der nächsten Regierung hoffe ich darauf, dass es die Möglichkeit gibt, die Vermögenssteuer endlich wieder einzuführen. Denn wenn das nicht passieren sollte, glaube ich, gibt es keine Garantie dafür, dass der normale Klaus, der Bauer Klaus, nicht auf seine Kuh steigt und den Kleinbauern mit 1250 Hektar Land, einer eigenen Bibliothek und einer eigenen Kirche aufsucht, um ihn persönlich zu enteignen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ihr merkt, ich bin leidenschaftlich bei dem Thema. Das liegt aber auch gerade daran, dass ich die ganze Serie Succession gerade gucke. Ich weiß nicht, ob ihr Succession kennt, das ist so eine reichen Drama-Business-Serie. Mit jeder weiteren Folge entwickle ich mehr Zorn. Ich entwickle so viel Zorn. Diese scheiß obszönen Milliardäre sind so ekelhaft reich. Ich entwickle einfach auch schon über meinen Antipathien weg einen Zorn. Mein persönliches Hate-Watching. Ist so. Bericht zu Drittstaatenregelung. Könnt ihr euch noch an die Drittstaatenregelung erinnern? Bezüglich wir schaffen Asylverfahren in Drittstaaten, damit die nicht in das oder dieses Land kommen? Asylverfahren in Drittstaaten. Was ist aus der Idee geworden? Vergangenes Jahr wurde vehement gefordert, Asylverfahren sollen in Drittstaaten ausgelagert werden. Seither prüft die Bundesregierung die Idee und verschiebt immer wieder einen Bericht. Warum? Der Auftrag der Regierungschefinnen und Chefs der Länder war eindeutig. Nach einem ersten Sachstandsbericht im Juni des vergangenen Jahres sollte die Bundesregierung bis Mitte Dezember, Zitat, konkrete Modelle zur Durchführung von Asylverfahren in Transitstaaten entwickeln. Vorgestellt werden sollte der Bericht bei einem Treffen der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Nach dem Aus der Ampelkoalition fand das Treffen dann aber nicht wie geplant statt. Das Thema Drittstaatenregelung wurde, wie damals vom ARD-Hauptstudio berichtet, von den Ländern nicht mal auf die Tagesordnung gesetzt. Trotzdem war allen Beteiligten klar, dass die Bundesregierung nicht von ihrer Zusage das entbindet. So teilt das aktuelle Vorsitzland der Ministerpräsidentenkonferenz, das CDU-geführte Sachsen, damals mit: Man erwarte selbstverständlich, dass die Bundesregierung trotz des verschobenen Gesprächs mit dem Bundeskanzler den zugesagten Bericht an die Länder noch in diesem Jahr übermittelt. Auch das Kanzleramt versicherte im Dezember auf Anfrage, der Zitat Bericht befinde sich in der Endredaktion und wird zeitnah durch das Bundesministerium des Inneren vorgelegt. Seither sind mehr als 2 Monate vergangen. Der fertige Bericht ist allerdings noch immer nicht veröffentlicht worden. Was sind die Gründe für die Verzögerung? Ein Sprecher des Innenministeriums will sich dazu nicht äußern. Auf Anfrage teilt er lediglich mit, der Bericht befinde sich, Zitat, weiter in der Endredaktion. Weitere Informationen zum Zeitplan könne derzeit nicht gegeben werden. Das Bundeskanzleramt, das im Dezember noch eine zeitnahe Veröffentlichung angekündigt hatte, lässt mehrere Fragen dazu unbeantwortet und verweist auf das Innenministerium. In den vergangenen Wochen drängte sich so der Eindruck auf, dass die Bundesregierung die Veröffentlichung bewusst auf die Zeit nach der Bundestagswahl schiebt. Fragen dazu bleiben allerdings ebenfalls unbeantwortet. Anders als noch im vergangenen Jahr wird öffentlich kaum noch über Drittstaatenmodelle diskutiert. Im Bundestagswahlkampf spielt das Thema keine große Rolle Und das, obwohl CDU und CSU in ihrem Wahlprogramm ankündigen, dass jeder, der in Europa Asyl beantragt, Zitat, in einen sicheren Drittstaat überführt werden soll, um dort ein Asylverfahren zu durchlaufen und bei Bedarf dort Schutz finden soll. Die Union setzt im Wahlkampf öffentlich vor allem auf die Forderung nach umfassenden Zurückweisungen an der Grenze, was sie ebenfalls im Wahlprogramm findet. Bislang ist weiterhin vollkommen unklar, welche Länder überhaupt für ein mögliches Drittstaatmodell in Frage kommen. Italien, das ist wichtig, scheiterte zuletzt mehrfach mit dem Versuch, Asylverfahren nach Albanien auszulagern. Die sind sogar so dilettantisch gescheitert, dass die Menschen, die sie dahin geschickt haben, nach einem Gerichtsurteil wieder aufnehmen mussten. Das kostet Millionen, dieser gesamte Prozess kostet Millionen. Die haben eine Anlage gebaut, eine riesige Anlage gebaut, da ist keiner. Geht auch nicht. Juristisch nicht durchführbar. Und die Anlage, die sie da gebaut haben, in Albanien, ne, hat Millionen gekostet. Hunderte Millionen. Da ist niemand. Da wird niemand hingebracht. Justiz sagt nein. Ein zweites Land, das häufig als mögliche Partner genannt worden ist, Ruanda. Im vergangenen Jahr reisten mehrere Unionspolitiker in das Land, um sich vor Ort zu informieren. Auch nachdem Großbritannien im vergangenen Jahr ankündigte, seine Asylabkommen mit Ruanda zu beenden, wurde es von CDU-Politikern weiter als möglicher Partner genannt. Aktuell sorgt die Regierung in Ruanda allerdings vor allem durch ihre Unterstützung der Rebellengruppe M23 im Kongo für Schlagzeilen. Das Bundesentwicklungsministerium hat deshalb zuletzt Regierungskonstellationen mit dem Land abgesagt und mitgeteilt, angesichts der Eskalation im Kongo, Zitat, kann es kein Business as usual geben. Dass in dieser Situation Gespräche über eine Auslagerung deutscher Asylverfahren in das Land aufgenommen werde, ist kaum vorstellbar. Stellt euch einfach ein großes vor, wenn ihr an Italien denkt, wenn ihr an Großbritannien denkt und wenn ihr an diese Drittstaatenlösung denkt, dann scheint es so, als könnte man sich einfach ein großes Feuer vorstellen, wo mehrere Männer mit Schaufeln riesige Bündel Geld reinwerfen. Einfach reinschaufeln. Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen von Dollar, Euro, welche Währung auch immer, werden in dieses Feuer reingeschaufelt. Damit steht die Frage im Raum, welche neuen Erkenntnisse in dem Prüfbericht sollte er demnächst veröffentlicht werden, was der überhaupt enthalten soll. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios dürfte sich vieles im Rahmen dessen bewegt haben, was bereits im Sachstandbericht im Juni 2024 stand. Das vorläufige Ergebnis vieler der angehörten Experten damals. Eine Auslagerung von Asylverfahren sei zwar nicht grundsätzlich ausgeschlossen, die rechtliche und tatsächliche Umsetzung sei aber schwierig. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser äußerte sich skeptisch. Der Sachstandbericht vom Juni war dann auch Thema beim Treffen der Regierungschefinnen und Chefs der Länder mit Bundeskanzler Scholz. Eigentlich hätte man dort im Juni einen Schlusspunkt setzen können. Das wollten aber viele der damaligen Beteiligten nicht, weshalb ein weiterer Bericht vereinbart wurde. Im Oktober beim nächsten Treffen erinnern die Länder an die vereinbarte Frist bis Mitte Dezember. Allzu eilig haben es damit aber anscheinend jetzt die Länder nicht mehr. Die sächsische Staatskanzlei, die im Dezember noch auf eine rasche Veröffentlichung drängte, teilte im Februar auf Anfrage dazu lediglich mit, ihnen seien keine weiteren Papiere dazu dem Thema bekannt. Die nächste reguläre Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzler sei für den 5. Juni geplant. Zitat, ob das Thema Drittstaaten dort besprochen wird, können wir derzeit noch nicht sagen. Eine mögliche Erklärung für die Zurückhaltung? Die CDU könnte die nächste Bundesregierung anführen. Angesichts der praktischen Schwierigkeiten mit Blick auf mögliche Partnerländer will man sich deshalb vielleicht noch nicht in die Verlegenheit bringen, diese zu sehr in Zugzwang zu bringen. Gelinde gesagt, eine Drittstaatenlösung ist so unvernünftig teuer, rechtlich so schwierig bis gar nicht möglich, dass sie nicht zu realisieren ist und dass man den Aufwand lieber in etwas anderes steckt. Ich hoffe für meinen Teil, dass die Drittstaatenlösung so teuer ist, dass der internalisierte Ausländerhass der beteiligten Parteien nicht größer erscheint als die Unvernunft, die Dinge einfach durchzuziehen. Vielleicht erkennen auch CDU-Politiker, okay, Ausländer raus, bringt uns schon ein bisschen weiter, aber das macht keinen Sinn. Wir werden sehen. Ne? Italien kann es nicht machen und Italien ist das Land, das am nächsten dran ist zu einer Drittstaatenlösung. Großbritannien hat es nicht durchgezogen. Die sind gescheitert im gesamten Prozess. Und Deutschland wird es im besten Fall auch nicht durchziehen. Deutschland braucht das aber auch gar nicht. Die Europäische Union hat seine eigene Drittstaatenlösung. Die Europäische Union baut mit GEAS 2026 an den europäischen Außengrenzen Gefangenenlager, wo Geflüchtete, die nach Europa strömen, mit Kindern und Frauen zusammen bis zu 6 Monate festgehalten werden und in gefangenenähnlichen Situationen ihr Asylverfahren abgegolten bekommen. Da brauchst du doch keine Drittstaatenlösung. Unsere Drittstaatenlösung ist, also mit Lagern zumindest, GEAS, der EU-Asylknast. So kann man das einfach sagen, weil es auch das ist. Gewinneinbruch beim Autobauer Mercedes. Nachfrage und damit der Gewinn brechen ein. Die Luxusstrategie geht nicht auf. Mercedes-Benz stehen unruhige Zeiten bevor. Kurzfristig soll massiv gespart werden. Na, wie spart man massiv? Ladies and Gentlemen. Vor allem auf Kosten der Belegschaft. Personalstreichen. Der Autobauer Mercedes-Benz hat im vergangenen Jahr vor allem wegen des schlecht laufenden Geschäfts in China einen deutlichen Gewinneinbruch erlitten. Das Konzernergebnis fiel im Jahresvergleich um gut 28% auf 10,4 Milliarden Euro. Als Gründe für den Rückgang beim Gewinn im Jahr 2024 nannte Mercedes-Benz weniger verkaufte Autos in China und ein schwacher Absatz in Europa. Auch der Umsatz sank im vergangenen Geschäftsjahr um rund 4,5% auf 165,6 Milliarden Euro. Ich möchte ganz kurz sagen, Gewinneinbruch, Mercedes verdient nur noch 10,4 Milliarden Euro. Gewinneinbruch, Mercedes verdient nur Gewinn, nicht Umsatz. Umsatz ist 145 Milliarden. Gewinn nur noch 10,4 Milliarden Euro. Alarmstufe Rot. Entlasst die Leute. Der Günther vom Band, der muss entlassen werden. Der Rückgang war in dem Spartenautos und Vans in etwa gleich stark. Das Ergebnis liegt im Rahmen der Prognose, die im vergangenen Jahr zweimal gesenkt werden musste. Mercedes-Chef Ola Källenius sprach von einem soliden Ergebnis in einem sehr herausfordernden Marktumfeld und kündigte ein Leistungsprogramm mit Einsparungen an. Das Unternehmen ergreife nun Maßnahmen, um schlanker, schneller und stärker zu werden. So soll etwa das Direktvertriebsmodell weiter gestärkt werden und die Kosten sollen schnell und deutlich sinken. Bis 2027 will Mercedes etwa die Produktionskosten um 10% senken. Oha! Im laufenden Jahr wird die Lage nach Einschätzung des Autobauers kaum besser. Absatz und Umsatz sollen abermals leicht unter Vorjahr liegen. Auch der Betriebsgewinn soll weiter sinken. Wahrscheinlich dann nur noch glatte 10 Milliarden Euro. Und für wen ist das ganz besonders schlimm? Für die Aktionäre. Durch den Gewinnrückgang wird auch die Dividende für die Aktionäre sinken. Oh mein Gott, nein! Die Dividende für die Aktionäre geht zurück. Vorstand und Aufsichtsrat wollen der Hauptversammlung im Mai 4,30 Euro je Aktie vorschlagen. Vergangenes Jahr waren es noch 5,30 Euro. Aus Sicht des Unternehmens müssen auch die Beschäftigten einen Beitrag am Sparprogramm.
Entschuldigung.
Ah, ich liebe das. Es ist so wild, sowas zu lesen einfach. Es ist wirklich unglaublich. Also, aus Sicht des Unternehmens müssen auch die Beschäftigten einen Beitrag am Sparprogramm leisten. Der Betriebsrat hat die Beschäftigten in einer extra Ausgabe der Mitarbeiterzeitung informiert und spricht angesichts der Sparideen des Unternehmens von einer Horrorliste. Unter anderem sollen die Erfolgsprämien, die die Beschäftigten jährlich erhalten, geringer aus und Jubiläumszuwendungen für langjährige Betriebszugehörigkeit werden wegfallen. Naja, aber die Aktionäre, die müssen ja auch, die machen, also da ist ja, da darf man nicht vergessen, die kriegen ja auch weniger pro Aktie. Ne? Allein bei der Prämie, mit denen das Unternehmen die Mitarbeiter jedes Jahr am geschäftlichen Erfolg beteiligt, würde sich viel Geld sparen lassen. Na dann. Die Prämie bekommen die 90.000 tariflich Beschäftigten in Deutschland einmal im Jahr. Bei einer Prämie von 5.000 Euro kämen so 450 Millionen Euro zusammen. Ja, richtig. Ja. Geplant ist nach Informationen des Betriebsrates auch, Stellen abzubauen. Wobei es aktuell eine Beschäftigungsgarantie gibt. Bis 2030 sind betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen. Um weitere Kosten zu sparen, will der Autobauer in den kommenden Jahren Produktionskapazitäten in Ländern mit niedrigen Arbeitskosten verlagern. Der Produktionsanteil in Ländern mit niedrigen Arbeitskosten werde in den kommenden Jahren von 15% auf 30% verdoppelt, erklärte Finanzchef Harald Wilhelm. Zitat: Wir haben nicht die Absicht, ein Werk in Deutschland zu schließen, so Wilhelm. In den nächsten 3 Jahren werden die Produktionskapazitäten hierzulande aber um 100.000 Einheiten reduziert und im Werk Kecskemét in Ungarn auf 200.000 erhöht. Dort seien die Kosten 70% niedriger als in Deutschland. Ein Kompaktmodell werde aus Deutschland dorthin verlagert. Niemand hat die Absicht, ein Werk zu schließen. Mercedes steht aktuell vor vielen Herausforderungen. Im vergangenen Jahr verkaufte der Konzern 4% weniger Fahrzeuge als 2023. Die Nachfrage in China ist eingebrochen. Auch auf dem Heimatmarkt Deutschland verkaufen sich die Modelle nicht wie erhofft. E-Autos laufen ebenfalls nicht gut. 2024 ging ihr Anteil im Vergleich zum Vorjahr um 23% zurück. Mercedes selbst sagt auf SWR-Anfrage, die aktuelle Wirtschaftslage bleibe weltweit extrem volatil. Nur durch nachhaltiges Steigern der Effizienz bleibe das Unternehmen finanziell stark und handlungsfähig. In den kommenden Jahren soll daher über alle Kostenarten hinweg mehrere Milliarden Euro eingespart werden. Die Aussichten für 2025 sind nicht nur wegen der schwachen Autokonjunktur und drohenden Importzölle in den USA trüb. Mercedes bringt auch nur wenige neue Modelle heraus. So soll das kompakte Elektroauto CLA mit langer Reichweite, schnellem Laden und neuen digitalen Funktionen punkten. Bis Ende des Jahrzehnts plant Mercedes Dutzende neue Modelle, auch mit Verbrennungsmotoren. Die Investitionen werden deshalb weiter steigen. Stefan Reindl vom Institut der Automobilwirtschaft in Geislingen teilte die Einschätzung, dass Mercedes sparen muss. Er hält die Personalkosten bei dem Autohersteller für zu hoch und die Produktivität für zu gering. Diese teilweise über Jahrzehnte gewachsenen Strukturen müssten dringend hinterfragt werden, damit Mercedes wettbewerbsfähig bleibe. Reindl sieht dabei auch die Arbeitnehmervertretung gefordert. Er gibt zu bedenken, dass in der Autoindustrie sehr hohe Löhne bezahlt werden. Naja, aber man darf nicht vergessen, die Aktionäre kriegen nur noch 4,30 Euro pro Aktie, bevor jemand denkt, dass die nicht leiden. Dass die Situation bei Mercedes momentan angespannt ist, findet auch der Betriebsrat. Die IG Metall-Vertreter üben auch in der Gewerkschaftszeitung Kritik. Angesichts der komplexen Probleme habe der Mercedes-Vorstand nur die eine einfallslose Antwort parat: sparen. Das wollen die Arbeitgebervertreter aber nicht akzeptieren. Sie betonen, man werde nicht zulassen, dass die Fehlentscheidung des Managements, also es sind ja eigentlich die Arbeitnehmervertreter, nicht Arbeitgeber, ich würde das jetzt hier einfach mal Arbeitnehmer nennen, dass die Fehlentscheidung des Managements auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden. Zitat, Kosten schrubben allein wird die Wettbewerbsfähigkeit nicht verbessern und war und ist auch keine Strategie. Nicht nur in China, auch sonst laufen die E-Autos nicht wie erhofft. Mercedes-Chef Källenius, der früher stark auf E-Autos setzte und bis 2030 nur noch E-Autos anbieten wollte, ist deshalb bereits zurückgerudert. Er will bis deutlich in die Jahre 2030 auch noch Verbrenner anbieten, sollte Nachfrage bestehen. Ah, das ist der Porsche-Ansatz. Das ist dieser nachhaltige Porsche-Ansatz. Oh Gott, die Gewinne brechen ein, wir müssen doch mehr Verbrenner bauen. Gut. Diese Trendwende sollen neue Modelle bringen. Ende des Jahres kommt die Elektrovariante des kompakten CLA auf den Markt. Er wird in Rastatt produziert. Ab 2026 folgen dann weitere Modelle, unter anderem die neue elektrische S-Klasse. Mercedes setzt seit dem Amtsantritt von Källenius vor 5 Jahren vor allem auf Luxus. Super, toll. Der Stuttgarter Autobauer will besonders zahlungskräftige Kunden ansprechen. Scheint fantastisch zu funktionieren tatsächlich. Anfangs sprach viel dafür, dass diese Strategie aufgeht. 2023 erzielte der Hersteller 14,5 Milliarden Euro Gewinn. Das lag auch daran, dass Mercedes die Preise für seine Fahrzeuge kontinuierlich erhöhte. So stieg der durchschnittliche Verkaufspreis eines Mercedes von 51.000 Euro im Jahr 2019. Der durchschnittliche Einkaufspreis von 51.000 Euro im Jahr 2019 auf 74.600 Euro. Der Durchschnittspreis. What? Angesichts der aktuellen Entwicklung aber steht diese Strategie immer stärker in der Kritik. Besonders im Top-Segment, zu dem die S- und die G-Klasse gehören, gingen die Verkäufe um 14% zurück. Die elektrischen Flaggschiffe EQS und EQE enttäuschen auch in China. Autoexperte Reindl hält die Ausrichtung auf das Premium-Segment dennoch weiterhin für richtig.
Ah, wundervoll.
Und das ist jetzt, das muss man aber sagen, das ist, weil die Strategie dahinter ist, naja, mit bezahlbaren Fahrzeugen verdienen wir halt kein Geld. Das ist einzig und allein die Strategie dahinter. Mit bezahlbaren Fahrzeugen verdienen wir halt kein Geld. Die Marge ist so viel besser, wenn wir eine S-Klasse verkaufen.
Ja, klar.
Besonders in China ist der Handlungsbedarf aus Sicht des Branchenkenners groß. Der Markt dort ist für Mercedes der wichtigste, aber die Geschäfte dort laufen nur schleppend. Die Krise auf dem chinesischen Immobilienmarkt treffe momentan vor allem zahlungskräftige Chinesen, also die traditionellen Mercedes-Käufer. Dazu kommt noch ein weiteres Problem. In China drängen heimische Anbieter auf den Markt, die elektrischen Luxusautos zu deutlich günstigeren Preisen anbieten. Dabei treffen sie offenbar auch den Geschmack der Kundschaft besser. Ich mache mir den Spaß, regelmäßig mal auf, mir regelmäßig E-Mobilitätsautos von westlichen Journalisten, die in China so Messen besuchen, anzugucken. Und boy oh boy, das ist ein absolutes, das ist unvorstellbar. Es ist unvorstellbar. Wenn das, was Mercedes in China erlebt, werden deutsche Premium-Hersteller, sobald es infrastrukturtechnisch möglich sein wird und die Zölle es auch zulassen, weltweit erleben. Sollte Chinas Elektromobilität uneingeschränkten Zugang zu westlichen Automobilmarkt bekommen. Und die Frage ist nicht, ob, sondern wann das passiert. Mit den Preisen können die nicht mithalten, mit den Innovationen können die nicht mithalten, mit den Standards können die nicht mithalten. Also das geht nicht. Das geht nicht. Du kannst nicht so viele Strafzölle auf diese Fahrzeuge geben, dass das A zu rechtfertigen wäre, weil es ja auch immer Antworten auf sowas gibt, noch dass das irgendwas verhindern würde. Für mich persönlich, und wir lesen das ja immer aus der Presse heraus, es ist unvorstellbar, dass die Antwort auf diese Krise ist, naja, da müssen wir noch ein bisschen Verbrenner bauen. Das ist die Antwort. Das ist die Antwort von Porsche und das wird auch die Antwort von Mercedes sein. Es ist wirklich verrückt. Naja, 2030, 2035 wird man das dann sehen. Noch steht das Verbrenner aus, ja, für Neufahrzeuge. We will see. Es wäre wirklich verblüffend, wenn wir hier in den nächsten 10 Jahren einfach dabei zusehen, wie der deutsche Automarkt auf Basis der Arroganz der Vergangenheit den Bach runtergeht. Und irgendwie sehen wir schon dabei zu. Das ist schon ganz schön crazy. Keiner hat eine Glaskugel, wo er in die Zukunft sehen kann, aber es ist schon ziemlich verrückt. Das waren die Nachrichten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.